Der Diskurs der Theologie. Von Gott reden in Kultur und Geschichte. Eine Tagung des Arbeitsbereiches Neutestamentliche Literatur und Exegese der Universität Freiburg und des Fachbereichs Katholische Theologie der Goethe-Universität Frankfurt am Main in Zusammenarbeit mit der Katholischen Akademie Freiburg. Die Tagung fand am 10. Juli 2010 anlässlich des 75. Geburtstages von Professor Dr. Norbert Brox statt. Sie hören nun den Vortrag von Pater Professor Horatio Lohner mit dem Titel Glaube, Überlieferung, Kultur. Celsos, Origenes und Diognet im Diskurs.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, vermutlich haben manche von Ihnen, als Sie den Namen Buenos Aires, Argentinien gehört haben, an einen sehr glücklichen Tag zurückgedacht, vor ungefähr einer Woche. Einen Tag, der sich auf Zahlen zurückführen lässt, also 4-1. Also ich würde dazu gar nichts sagen. Aber Glaube, Überlieferung, Kultur. Dass der Glaube mit Überlieferung und notwendigerweise auch mit Kultur zu tun hat, bedarf keiner ausführlichen Erläuterung. Eine einfache Vorstellung über den Inhalt der drei Begriffe dürfte genügen, um einen Zusammenhang zwischen ihnen zu behaupten. Auch wenn dann das Proprium des gemeinten Glaubens, der Charakter der Überlieferung und die Gestalt der Kultur jeweils geklärt werden müssten. Mit den drei Damen in Untertitel dürfte sich anders verhalten. Von ihnen vertraut ist wahrscheinlich nur Origenes, während von den zwei anderen, Celsos, Diognet, vielleicht nur der Name bekannt ist. Was verbindet nun die drei Namen mit den drei Begriffen in der Überschrift? Glaube, Überlieferung, Kultur. Bevor wir auf diese Frage eingehen, scheint ratsam zu sein, etwas über die Gestalten zu sagen, die sich hinter den drei Namen verbergen. Celsus war ein gebildeter Alexandriner, der ca. 175, 180 eine Schrift gegen die Christen mit dem Titel Aletes Logos verfasst. Die Bezeichnung lässt sich am besten mit wahre Lehre übersetzen, wenngleich der Terminus Logos auch als Rede oder als Wort verstanden werden kann. Die Präsenz der Christen in der Gesellschaft wurde viel früher als die eines Fremdkörpers wahrgenommen. Aber Celsus ist der Erste, der sich mit dem Christentum intensiv befasst und gründlich auseinandersetzt. Mit erstaunlich genauen Kenntnissen über das Alte und das Neue Testament, über Gewohnheiten und Bildung der Christen, über die verschiedenen christlichen Gruppen und ihre Streitigkeiten, war er bestens ausgerüstet, um die falsche Lehre der Christen als solche darzustellen und ihr die wahre Lehre der alten Überlieferung entgegenzusetzen. Wir wissen nicht, wie es geschehen konnte, aber die Schrift des Celsus gegen die Christen hinterließ keinerlei literarische Spur. Sie blieb verborgen, bis Origenes, etwa 70 Jahre später, aufgefordert wurde, das Werk zu widerlegen. Darin zeigt sich, dass die Tatsache, dass die Schrift nirgendwo erwähnt oder zitiert wurde, nicht bedeutet, dass sie nicht gelesen wurde. Wenigstens für die Christen war der Angriff des Celsus bekannt und anscheinend so beunruhigend, dass sie den alten und gelehrten Origenes im Jahre 247 ungefähr damit beauftragten, Cata Celsu, contra Celsum, gegen Celsus zu schreiben. Wenn wir heute den Aletes Logos so weit rekonstruieren können, dass die wesentlichen Inhalte und die Grundstruktur erkennbar sind, verdanken wir dies der intellektuellen Redlichkeit des Origenes, der die Schrift seines Gegners ausführlich zitiert. Wer sich mit dem Aletes Logos beschäftigt, ist auf diese Zitate als die einzige literarische Quelle angewiesen. Es ist daher sachgemäß, wenn wir in einem Zusammenhang Celsus und Origenes behandeln. Der dritte Name, Diognet, ist auf den Adressaten einer anonymen Schrift bezogen, an Diognet, die oft als Brief bezeichnet wird, obwohl es sie kein Brief ist. Ob Diognet ein tatsächlich neugieriger Schüler war, der von seinem Lehrer eine Antwort auf wichtige Fragen erwartete oder ob sich dabei nur um eine literarische Fiktion handelt, die ein unbekannter christlicher Lehrer schuf, um sich an ein breiteres Publikum zu wenden, lässt sich nicht entscheiden. Wenn wir von Diognet sprechen, meinen wir einfach den Inhalt dieser Schrift. Fragt man sich, was diese drei recht ungleichen Gestalten miteinander verbindet, ist die Antwort verhältnismäßig leicht. Alle drei vertreten eine bestimmte Art von theologischer Rede, wiewohl jede Rede auf einer sehr unterschiedlichen Grundlage beruht. Die heftige Polemik des Origenes gegen die ebenso heftige Kritik des Kelsos bezeugt von der unüberbrückbaren Differenz zwischen der christlichen Position und der antiken Überlieferung. Die Schrift an Diognet gehört in die Gattung der protreptischen Literatur, Propagandaliteratur, die den Leser dazu überreden will, sich einer bestimmten Größe hinzuwenden, der Philosophie, der Wahrheit des Glaubens, die ihn glücklich machen wird. Ausgewählte Themen aus den drei erwähnten Werken sollen nun den Zusammenhang zwischen Glauben, Überlieferung und Kultur herausstellen, der jeden theologischen Diskurs zugrunde liegt. Erstens Origenes und der Aletheos Logos des Kelsos, die Grenzen des Verstehens. Über die Person des Kelsos gehen die Meinungen der Forschung weit auseinander. Die Unsicherheiten lassen sich schon bei Origenes feststellen, die ihn für einen Epikuräer hält, der dennoch in vielen Dingen platonisieren will. Der Verfasser des Aletheos Logos beeindruckt zuerst durch seine umfassende Gelehrsamkeit. Ob es sich um die jüdische und die christliche Überlieferung handelt oder um die griechische Mythologie, um die Entstehung des Bösen oder um das Leben der Ameisen und Bienen, Kelsos äußert sich zu all diesen Themen mit der Natürlichkeit dessen, der sich um die Breite des eigenen Wissens bewusst ist und sie gerne demonstriert. Ohne Zweifel gehört er zu den Gebildeten seiner Zeit. War aber nur das Bewusstsein, die klassische Bildung zu vertreten, der Grund, weswegen er sich umfassend über das Christentum informierte, um es in aller Schärfe zu bekämpfen? Zunächst muss man feststellen, dass die wahre Lehre sich nicht in der Polemik gegen die Christen erschöpft. Circa 100 Jahre später wird Porphyrios ein Werk gegen die Christen verfassen. Aber das ist nicht bei Kelsos der Fall. Die wahre Lehre will nicht nur die Irrtümer von Juden und Christen belehren, sondern sie hat eine klare positive Zielsetzung. Von der Form her ist sie nicht nur eine Streitschrift, sondern auch eine Lehrschrift. Die Belehrung nimmt zwar Bezug auf die klassische Tradition und ihre Vertreter, etwa Homer, Hesiodus, Herodot, aber der breite Strom der Überlieferung mündet schließlich in den Platonismus des zweiten Jahrhunderts, dem Kelsos zuzurechnen ist. Von hier aus bekommt die von ihm vermittelte Bildung eine unverkennbare Prägung. Sie ist nicht einfach Bildung im Sinne von einem überkommenen, kumulativen Wissen. Ihr Anspruch liegt viel höher. Sie ist die einzige wahre Lehre über Gott, über die Welt, über den Menschen. Es stimmt, dass die Schriften Platos weit mehr offene Fragen als Antworten enthalten. Aber der Platonismus des zweiten Jahrhunderts hat längst die Phase der Skepsis hinter sich gelassen und bietet ein alles umfassend systematisches Wissen, das mit Recht als Theologie bezeichnet wird. Der wegweisende Aufsatz von Heinrich Dörri, die platonische Theologie des Kelsos, in ihrer Auseinandersetzung mit der christlichen Theologie, hat dies überzeugend dargelegt. Auf diesen Hintergrund lässt sich die Reaktion des Kelsos vor den Christen und ihre Botschaft, die sich in seinem Werk niederschlägt, verstehen. In seinen Augen stellen die Christen die wahre Lehre als Ausdruck eines gesamten Wirklichkeitsverständnisses zutiefst in Frage. Die christliche Lehre musste daher nicht nur als falsch erwiesen werden, sondern auch als ein, im wörtlichen Sinne, subversiver Versuch, die Ordnung der Dinge umzustoßen. Im Folgenden stelle ich kurz die Ansichten des Gelsus über Gott, über die Welt und über den Menschen dar, um einerseits ihre Verwurzelung in der klassischen Überlieferung zu zeigen, andererseits ihre unausweichliche Distanz zum christlichen Standpunkt zu verdeutlichen. Gelsus vertritt keine eigene Meinung über Gott. Er verweist auf die gottbegeisterten Dichter, die Weisen und Philosophen, denen man folgen soll, um von denen vieles und Göttliches zu hören. Aber es gibt noch einen tüchtigeren Lehrer in Sache der Theologie, und er ist Plato. Die oft zitierte Aussage des Timaios 28, den Schöpfer und Vater dieses Weltalls aufzufinden, ist schwer, und nachdem man ihn aufgefunden hat, ihn alles mitzuteilen, ist unmöglich, macht Gelsus zu eigen. Geführt durch diese weise Männer ist es möglich, eine gewisse Vorstellung von den Unnennbaren und Ersten zu erhalten. Dem, der das erreichen will, bieten sich die drei klassischen Wege der Gotteserkenntnis, die im Mittelplatonismus allgemein bekannt und anerkannt waren. Der Vergleich mit den Dingen dieser Welt wird immer zeigen, dass Gott unendlich größer ist als alles andere, die Via Eminentiae. Derselbe Vergleich zeigt ebenfalls, dass er der ganz andere ist, der seine bleibende Distanz zu dieser Welt bewahrt, die Via Negationis. Und schließlich zeigt der Vergleich eine gewisse Ähnlichkeit mit den Dingen dieser Welt in der Form einer Analogie, die den Unnennbaren ahnen lässt, die Via Analogie. Ohne Plato zu zitieren, nimmt Gelsus das Sonnengleichnis auf, um die Erkennbarkeit Gottes darzulegen. So wie die Sonne, die nicht Auge und nicht Sehkraft ist, die Ursache dafür ist, dass alles Sichtbare und sie selbst gesehen werden können, so ist auch ein unbestimmter Jener, ein Ekeinos, der weder Geist noch Geisteskraft ist, die Ursache dafür, dass das Geistige erkennbar wird, dass es Wahrheit und Sein überhaupt gibt. Und er selbst, Zitat, der jenseits von allem ist, durch eine gewisse unaussprechliche Kraft erkennbar ist. Anstelle des platonischen Guten erscheint hier ein Jener, der als Ursache für die Erkennbarkeit der höchsten Wirklichkeit, ja für Wahrheit und Sein überhaupt, wirkt. Seine Jenseitigkeit, ist jenseits von allen, bedeutet jedoch nicht, dass er sich dem menschlichen Geist restlos entzieht und damit völlig unzugänglich wird. Durch eine gewisse unaussprechliche Kraft ist er erkennbar. Gelsus spricht nicht von Gott, hat keinen Namen, sondern von einem Jener, den göttlichen Eigenschaften zukommen, als Ursache für den Bestand der Wirklichkeit. Aber seine Sprache bekommt eine eigenartige Färbung mit dem Hinweis auf die unaussprechliche Kraft, welche die höchste Erkenntnis ermöglicht. Die streng geordnete Teilung der materiellen und der geistigen Wirklichkeit erfolgte nach einem geläufigen Denkschema platonischer Herkunft. Wer spendet aber diese unaussprechliche Kraft, welche die Möglichkeiten des menschlichen Geistes in einem Ausmaß erweitert, dass er in das Geheimnis des Göttlichen durchdringen kann? Jesus gibt darauf keine Antwort. Auf die Gefahr hin, in einen Anachronismus zu verfallen, denn der Unterschied galt für die Antike nicht, könnte man sagen, dass hier nicht mehr philosophisch gedacht wird, sondern theologisch, religiös. Dazu passt der Wunsch, Zitat, von Gott darf man sich in keiner Weise trennen, weder am Tag noch bei Nacht, weder in der Öffentlichkeit noch im Privaten. Ununterbrochen muss die Seele in jedem Wort und in jedem Werk mit den Dämonen, die Zwischenwirklichkeit zwischen Gott und Menschen, und auch ohne sie immer auf Gott aufgerichtet sein. Bei diesem Ausdruck hellenistischer Frömmigkeit ist zu bedenken, dass der Gott, mit dem die menschliche Seele immer verbunden sein soll, in seiner Transzendenz letztlich verborgen und den Menschen unendlich fern bleibt. Er ist die Chiffre für das Göttliche, aber ohne jeden Bezug auf Welt und Geschichte. Er gehört in eine bestimmte Art, die Struktur der Wirklichkeit zu entwerfen. Aber seine Jenseitigkeit verhindert, dass er, wie auch immer, diese Wirklichkeit berührt. Über die Erwartung der jüdisch-christlichen Überlieferung, Gott werde zu den Menschen herabkommen, hat Celsus nur Spott übrig. Zitat: Was für einen Sinn hat ein solches Herabsteigen Gottes? Etwa damit er die menschlichen Dinge kennenlernt. Weiß er dann nicht alles, also weiß er es. Aber er bessert es nicht und es ist ihm nicht möglich, auch mit göttlicher Macht es zu bessern. Außer wenn er jemanden dazu sendet, der von Natur aus dafür geeignet ist. Der eigentliche Grund für die eindeutige Ablehnung einer solchen Vorstellung hängt mit dem Wirklichkeitsverständnis des Gesetzes zusammen. Würde Gott zu den Menschen herabkommen, hätte dies eine verhängnisvolle Folge. Damit wäre die für die Ordnung des Alls notwendige Trennung von Göttlichen und Menschlichen, von Himmel und Erde auf einmal aufgehoben. Die Vermischung der beiden Bereiche würde das Ganze zum Absturz führen. Auch in der Frage der Kosmologie spiegeln sich in der Haltung des Celsus die bekannten Positionen seiner Zeit wider. Auf den ersten Blick scheint er sich zu widersprechen, wenn er einmal behauptet, der Kosmos ist ungeworden und ist auch unvergänglich. An einer anderen Stelle heißt es aber, die Welt ist aus Gott entstanden. In platonischen Kreisen wurde die Frage nach der Entstehung der Welt häufig behandelt. In seinem Timaios hatte Plato selbst die Frage gestellt, und zwar, ob der Kosmos immer da ist und daher keine Entstehung, keinen Anfang hat, oder ob er geworden und von einem Anfang ausgegangen ist. Die Antwort von Plato war nicht eindeutig. Die Meinungen gingen auseinander über die Entstehung der Welt, aber nicht über den ewigen Bestand der Welt. Alte Erzählungen wussten von Weltbränden und Überflutungen zu berichten, aber die Katastrophen brachten nie das Ende der Welt, sondern eröffneten immer wieder eine neue Periode. Einmal die Unvergänglichkeit der Welt festgelegt, ist die Schlussfolgerung unumgänglich, wie Aristoteles sie formuliert. Alles, was geworden ist, ist auch vergänglich. Es ist aber unmöglich, dass etwas, was zuerst nicht da war, später ewig wird. Wenn also die Welt unvergänglich ist, dann ist sie auch ungeworden. Die Platoniker wollten aber nicht im Widerspruch zu Plato stehen. Und so versuchten sie, beide Aspekte in Einklang zu bringen, etwa durch die Ansicht, dass eine formlose Materie immer schon existiert hat und als solche ungeworden ist. Die Welt entsteht erst, wenn Gott diese Materie aus der Unordnung zur Ordnung bringt. Wenn Jesus keinerlei Versuch unternimmt, die zwei zuvor zitierten Meinungen über die Entstehung der Welt zu begründen, tut er das wahrscheinlich, weil beide Meinungen bei den Platonikern bekannt und jeder wusste, dass sie irgendwie vereinbar waren. Die Darstellung des Timaios von der Entstehung der Welt durch das Werk des Demiurgs hatte in der Zeit des Celsus die Gültigkeit des Kanonischen. Für die Platoniker bestand kein Zweifel darüber, dass der Demiurg zur Wahrheit des Mythos gehört und dass die Erzählung seines Schöpfungswerkes im Grunde nur die Struktur der Wirklichkeit darstellen wollte. Die Christen werden den Timaios mit christlichen Augen lesen und verstehen und darin die wenigstens partielle Übereinstimmung des Platonismus mit dem Christentum hervorheben. Für Celsus, einen echten Platoniker, wäre ein wörtliches Verständnis des Timaios blanker Unsinn. Das eigene Gottes- und Weltbild schließt den Schöpfungsgedanken aus. Außerdem kennt er den Inhalt der ersten Kapitel aus dem Buch Genesis und hält die Erzählung von der Weltschöpfung für für sehr einfältig, wie auch den Bericht von der Entstehung der Menschen. Für unsere Fragestellung spielt eine andere Beobachtung eine wichtige Rolle. An zwei Stellen erwähnt Celsus altehrwürdige Gestalten, die verschiedene Berichte über die Entstehung der Welt und der Menschen verfasst haben. Dazu verweist er auf Hesiodus und tausend andere gottbegeisterte Männer. Das bedeutet, dass nicht die Materialität der biblischen Erzählung der Grund für die herabsetzende Ablehnung des Celsus ist, sondern die Tatsache, dass diese Erzählungen nicht zur klassischen Überlieferung gehört. Das bedeutet ferner, dass hier nicht Vernunft und Glauben gegenüberstehen, sondern zwei anders gearteten Überlieferungen, die für sich jeweils die Gültigkeit des Kanonischen beanspruchen und sich darum gegenseitig ausschließen. Der Platonismus des Celsus kommt ebenso in seinem Menschenbild zum Tragen. Von den vielen Themen, die hierzu in Frage kommen, beschränken wir uns auf einen, der repräsentativ sein dürfte. Celsus schreibt: Es gibt in Menschen etwas Höheres als das Irdische, das mit Gott verwandt ist. Die, bei denen es damit gut steht, streben durchaus nach der Verwandten und sehnen sich danach, immer etwas von jenem zu hören und sich daran zu erinnern. Aus der göttlichen Verwandtschaft der Seele geht ein geistiger Impuls hervor, der sich auf den Transzendenten hin bewegt. Bei dieser Sicht des Menschen könnte man meinen, er bilde den Mittelpunkt der Welt. Aber das ist nicht der Fall. Anders als bei Estoa und erst recht bei der judenchristlichen Tradition, vertritt der Platonismus keinen Anthropozentrismus. Im Mittelpunkt steht nicht der Mensch, sondern das All, der Panta, als geordnetes Ganzes, in das sich die Menschen und alle Dinge einfügen. Celsus drückt sich unmissverständlich aus. Also nicht für den Menschen ist das Heil geschaffen, wie auch nicht für den Löwen, noch für den Adler oder den Delfin, sondern damit die Welt als Werk Gottes vollständig und vollkommen aus allen Teilen werde. Deswegen ist alles zugemessen, aber nicht im Hinblick aufeinander, höchstens beiläufig, sondern im Hinblick auf das Ganze. Und Gott sorgt für das Ganze. Und die Vorsehung verlässt dieses niemals. Es wird auch nicht schlechter. Noch nimmt es Gott nach einiger Zeit wieder zu sich. Noch zürnt er wegen der Menschen, wie auch nicht wegen der Affen oder der Mäuse. Die Welt besteht zwar aus vielen Teilen, aber sie bildet eine stabile Ordnung. Sie ist Kosmos, eine harmonische Schönheit, wie es sich zu einem Werk Gottes gehört. Die Sorge Gottes für das Ganze, die zu seiner Vorsehung vermittelt wird, ist nur der Ausdruck für eine Beständigkeit und Vollkommenheit, die keine Veränderung zu fürchten hat. Auf den Hintergrund dieses Welt- und Menschenbildes musste Celsus in der judenchristlichen Tradition ein unerträgliches, unsachliches Pathos gesehen haben. Der Mensch als der privilegierte Gegenstand der Liebe Gottes, dem er sich in einmaliger Form offenbart. In einem Abschnitt, der einem Komödienstück des Aristophanes gleichkommt, stellt Celsus, geistreich, die Haltung von Juden und Christen in dieser Frage dar. Mit einem Vergleich. Das Geschlecht der Juden und der Christen ist wie ein Schwarm von Fledermäusen oder wie Ameisen, die aus einem Baum hervortreten, oder wie Frösche, die um einen Sumpf herum ihre Sitzung halten, oder wie Würmer, die in einem schmutzigen Winkel versammelt sind und miteinander darüber streiten, welche von ihnen die größeren Sünder seien. Sie sagen, Gott hat uns alles offenbart und vorher angekündigt, und die ganze Welt und den himmlischen Lauf lasse außer Acht und kümmert sich nicht um eine solche Erde, sondern er regiert uns allein. Uns allein schickt er seine Botschaft und seine Boten und er hört nicht auf zu senden und zu suchen, damit wir für immer bei ihm sind. Die Darstellung ist eine Parodie in der Form einer Fabel. Die abschließende Bemerkung des Kelsos ist ironisch gemeint, aber sie erinnert daran, dass es hinter dem komödiantischen Ton etwas sehr Ernstes verbirgt. Er schreibt dazu: Erträglicher sind diese Dinge, wenn Würmer und Frösche streiten, als wenn es Juden und Christen untereinander tun. Obwohl Origenes seit vielen Jahren nicht mehr in Alexandria lebte, sondern in Caesarea in Palästina, hat er noch viele Kontakte mit seiner Heimatstadt. Ein alter Freund und Gönner von ihm, der reiche Alexandriner Ambrosius, sandte ihm den Text des Aletes Logos mit dem Auftrag, das von Kelsos Vorgebrachte zu widerlegen. Die Erwiderung sollte umfassend sein und auch auf die Angriffe des Kelsos eingehen, die für Origenes ohne Gewicht waren. Ohne den Druck des Ambrosius hätte sich Origenes wahrscheinlich nicht mit den Aletes Logos beschäftigt, auf keinen Fall so detailliert, wie es in seinen Contra Celsum getan hat. Er erfüllt den Auftrag äußerst widerwillig. Die Schrift des Kelsos hält er für inhaltlich nicht wert und für überzeugte Christen ungefährlich. Darum schreibt er nicht für vollkommene Christen, sondern für solche, die mit dem Glauben an Christus entweder ganz unbekannt oder im Glauben noch schwach sind. Die Kritik des Kelsos verrät nach Origenes viel über den Urheber. Kelsos zeige darin keinen Sinn für Philosophie. Seine Schmähungen gegen Jesus erfolgen wegen seiner Gottlosigkeit und seiner nichtwürdigen Lehren. Er sei ein Mensch ohne Erziehung und Bildung, der sich von seiner Leidenschaft fortreißen lässt. Die Aussagen über Kelsos verraten auch einiges über Origenes. Die Kritik an den Glauben der Christen ist für ihn eine sehr persönliche Angelegenheit, die nicht allein durch die sachliche Überprüfung der gegnerischen Argumenten erledigt werden kann. Er wirft Kelsos vor, seine Aufgabe wäre es gewesen, den Sachverhalt darzulegen, ihn verständnisvoll zu prüfen und nach Kräften die Gründe und Bemerkungen, die ihm einfielen, dagegen vorzubringen. Man kann ihm aber den gleichen Vorwurf machen. Der aufgeregte Ton in der Erwiderung des Origenes ließe sich ohne weiteres in das breite Repertoire einer Rhetorik der Polemik einordnen, so dass auch die Kritik an die Person des Gegners gehört, und zwar sachlich begründet oder einfach diffamierend. Aber der Sachverhalt ist zu komplex, um nur darin eine überzeugende Erklärung zu finden. Auch Origenes gehört zu den Gebildeten, die mit den Fragen der Philosophen und den Grundsätzen des Platonismus vertraut waren. Wenn Kelsos sich auf Plato als der noch tüchtigeren Lehre in Sache der Theologie beruft, gibt Origenes zuerst zu: Ich leugne nicht, dass die angeführten Worte Platos erhaben und bedeutsam sind, um gleich auf einen anderen, höheren Weg der Erkenntnis hinzuweisen, der Plato entgangen ist. Zitat: Wer also erkennt, wie man über den eingeborenen Sohn Gottes, der selbst Gott ist, den Erstgeborenen aller Schöpfung, denken muss, insofern als das Wort Fleisch geworden ist, der wird einsehen, wie man den Vater und Bildern dieses Weltganzen erkennen kann, wenn man das Ebenbild des unsichtbaren Gottes geschaut hat. Auch in der Frage der Schöpfung in 6 Tagen kennt Origenes die Antwort. Kelsos habe das Schriftwort nicht verstanden. Auf die Gleichsetzung des Menschen mit Würmern gibt Origenes eine umfassende Antwort. Wir gehen nur auf einen einzigen Punkt ein. Das menschliche Wesen ist vernunftbegabt. Origenes nennt das to logikon. Und darum auch fähig zur Tugend. Und darin zeigt sich, dass der Vergleich mit den Würmern nicht stimmen kann. Denn die Vernunft, das ist der Logos, ihren Ursprung dem Logos verdankt. Aber der Logos, der bei Gott ist, Und wenn die Vernunft, die menschliche Vernunft, der Logos, der menschliche Logos mit Gott im Logos seinen Ursprung hat, dann darf man den vernunftbegabten Wesen die Verwandtschaft mit Gott nicht absprechen. In der Erwiderung auf die Kritik des Kelsus in der Frage nach Gott, nach der Welt, nach den Menschen, wird deutlich, dass Origenes jeweils von ganz anderen Voraussetzungen als sein Kontrahent ausgeht. Und dass diese Voraussetzungen, die von seinem Glauben her gegeben sind, zu einer Selbstverständlichkeit des Denkens geworden sind, die nicht hinterfragt wird. Ihm ist die Kritik des Kelsus nicht nur anstößig, sondern auch zutiefst fremd, weil im Lichte seines Glaubens die Wahrheit über die umstrittenen Fragen grundsätzlich eindeutig ist und daher auch nicht zur Diskussion steht. Trotz allen inhaltlichen Gegensätzen gibt es zwei Gemeinsamkeiten im theologischen Diskurs des Kelsus und des Origenes. Erstens, von der Struktur her besitzen beide die ausreichende Tragweite, um eine konsequente und umfassende Erklärung der Wirklichkeit zu bieten. Auf der einen Seite steht die klassische Überlieferung, so wie im Mittelplatonismus aufgenommen und formuliert wurde. Auf der anderen Seite steht die christliche Botschaft auf der Grundlage der biblischen Überlieferung, aber geprägt durch die selektive Aufnahme griechischen Denkens. Die jeweilige leidenschaftliche Ablehnung der Meinung des anderen ist nicht der Ausdruck voreingenommener Intoleranz, sondern die Folge des Totalitätsansprüches der eigenen Wahrheitsauffassung. Zweitens, beide Autoren sind demonstrativ der eigenen Überlieferung verpflichtet. Der Logos der Vernunft des Kelsos bedeutet nicht bloßen Rationalismus, sondern hängt mit einer überkommenen Sicht der Wirklichkeit zusammen, die deren Deutung ermöglicht und bestimmt. Für Origenes bringt der Glaube die unüberholbare Potenzierung der menschlichen Vernunft. Die Verwurzelung beider Autoren in grundverschiedenen Überlieferungen erklärt nicht nur die scharfe Kritik, sondern auch die de facto feststellbare Unfähigkeit, den anderen zu verstehen. Der zweite Punkt, wesentlich kürzer, Glück und Mimesis, die subtile Zielsetzung des Adiognetum. Angefangen mit den merkwürdigen Umständen ihrer Entdeckung, über die Mutmaßungen über ihren Entstehungsort, bis hin zu den vielen umstrittenen Deutungsversuchen, scheint die kleine Schrift an Diognet hauptsächlich durch offene Fragen begleitet zu sein. Aber auch bei diesem Stand der Forschung lässt sich an Diognet als ein anschauliches Beispiel für die christliche Propaganda an die Adresse der Gebildeten im ausgehenden 2. Jahrhundert charakterisieren. Eine inhaltliche und formale Parallele wäre der Protreptikos, die Mannrede an die Hellenen des Clemens von Alexandria. Aber im Unterschied dazu bietet an Diognet in einem äußerst kleinen Raum gelungene Überredungskunst. Es liegt auf der Hand, dass der Zusammenhang von Glauben, Überlieferung und Kultur als Grundlage des theologischen Diskurses anders gestaltet ist als bei den zuvor behandelten Autoren. Dennoch ist dieser Zusammenhang unübersehbar gegeben. Zwei Begriffe weisen darauf hin: Glück und Mimesis. Alle wollen glücklich leben. So fängt die Abhandlung Senecas, De Vita Beata, an. Die Aussage drückt zunächst ein allgemeines, elementares Streben des Menschen aus und zugleich nennt sie ein klassisches Thema, einen Topos der praktischen Philosophie, der von Plato und Aristoteles in sehr differenzierter Form behandelt wurde. Leuchtet jedem ein, dass alle Menschen glücklich sein wollen, ist ebenso unbestreitbar, dass nicht alle das Glück erreichen. Aufgabe der Philosophie ist es, den Weg oder die Wege zum Glück zu zeigen. Auch der christliche Lehrer, der an seine Schüler Diognet schreibt, möchte ihm zeigen, worin das Glück besteht. Bevor er dazu kommt, schneidet er ein anderes Thema an, das für jeden Gebildeten ebenso geläufig war: die Nachahmung Gottes. Die Nachahmung, die Mimesis, die Imitatio, ist eine Grundvorstellung platonischen Denkens, die mit einem ganzen Wirklichkeitsverständnis zusammenhängt. Was der Mensch in der Welt überhaupt erfährt, ist die Nachahmung einer geistigen Wirklichkeit, die für das eigentliche Original steht. Das Verhältnis von Urbild zum Abbild wirkt als der eigentliche Drehpunkt für den Bestand der Wirklichkeit. Es ist daher verständlich, wenn diese Vorstellung auch ethisch umgesetzt wurde, um eine bleibende Aufgabe des Menschen zur Sprache zu bringen. In der Nachahmung einer höheren Wirklichkeit erreicht der Mensch seine ureigene Bestimmung, indem er sich selbst übersteigt. Die Imitatio Dei wurde somit zum Programm für eine nie vollkommen erreichte und doch immer anzustrebende Menschwerdung. Die unerlässliche Bedingung dafür, dass Nachahmung in welcher Form auch immer geschieht, ist die klare Vorstellung dessen, was nachgeahmt werden soll. Bei der Imitatio Dei geht es allerdings nicht allein um die Klarheit der Gottesvorstellung, sondern vor allem um ihre spezifischen Züge. Es ist jeweils anders, einen Gott nachzuahmen, der das Gute an sich, das All mit seiner Macht ordnet, der aber ohne eigentlichen Bezug auf Welt und Geschichte gedacht und verehrt wird, oder den Gott der biblischen Überlieferung nachzuahmen, der sich in der Geschichte offenbart und zum Halt des Menschen wirkt und daher der transzendente Heilige bleibt. Im 10. Kapitel der Schrift an Diognet listet der Verfasser die Wohltaten Gottes auf. Denn Gott hat die Menschen geliebt, deretwegen er die Welt geschaffen, denen er alles auf Erden unterworfen, zu denen er seinen einzigen Sohn gesandt hat. Dann wendet er sich an Diognet. Wie wirst du den lieben, der dich zuvor geliebt hat? Wenn du ihn liebst, wirst du Nachahmer seiner Güte werden. Und wundere dich nicht, wenn der Mensch Nachahmer Gottes werden kann. Er kann es, wenn Gott es will. Die Taten Gottes offenbaren seine Güte. Aber wie kann der Mensch die Güte Gottes nachahmen? Die Antwort des Verfassers verbindet die zwei schon angesprochenen Themen, das Glück und die Nachahmung Gottes, zu einer einzigen Formel. Glücklich ist nur, wer Gott nachahmt. Denn, Zitat, nicht in Unterjochen der Nächten, noch im Wollen mehr zu besitzen als die Schwächeren, noch im Reichtum und der Gewaltanwendung gegen die Geringeren besteht das Glück. Noch kann darin jemand Gott nachahmen, sondern all dies liegt außerhalb seiner Majestät. Wer dagegen die Last seines Nächsten auf sich nimmt, wer, indem er überlegt ist, einen anderen, der klein ist, Gutes tun will, wer für die Empfänger zu Gott wird, indem er, was er hat, weil er es von Gott empfangen hat, dem Bedürftigen gewährt, dieser ist ein Nachahmer Gottes. Die Antwort lässt didaktische Erfahrungen erkennen. Zuerst wird negativ gezeigt, worin kein Glück und keine Nachahmung Gottes bestehen. Es geht allgemein um den Missbrauch der Macht, die zur Unterdrückung der Schwächeren führt. Positiv wird der Nachahmer Gottes besonders durch seine Haltung gegenüber den Bedürftigen definiert. Dadurch kann er für die Empfänger seine Großzügigkeit selber zu Gott werden. Die Imitatio Dei vollzieht sich hier durch konkrete Hilfe, die den unsichtbaren Gott eine sichtbare Gestalt in der Person des Helfers verleiht. Imitatio erreicht ihre Vollendung in der Form der Repräsentatio. Dass dadurch der Mensch auch glücklich wird, weil das Glück gerade in dieser Imitatio besteht, ist sicherlich auch damit gemeint. Drei Beobachtungen. Im Unterschied zu Plato hebt Aristoteles die gesellschaftliche Dimension der Glückseligkeit hervor. Das Glück des einzelnen Menschen ist das des Staates und das des Staates ist das Ziel. Das Leben nach der Tugend muss sich schließlich in tugendgemäßen Handlungen bestätigen, die dann im Rahmen der Polis vollbracht wird. In Antiochnet geht die Verbindung beider Motive Glück und Nachahmung Gottes auf den Verfasser zurück. Aber die Rezeption des Glücks, der Eudaimonia-Motivs, scheint eher von Aristoteles als von Plato beeinflusst zu sein. Denn das Glück, die Nachahmung Gottes, sind nicht allein Sache des Einzelnen, sondern haben einen notwendigen Bezug zur Gesellschaft. Für Aristoteles geht es dabei um die Wirklichkeit der Polis. Für Diognet konkretisiert sich dieser Bezug in der Gestalt jedweden Bedürftigen, die zur Nachahmung der Güte Gottes auffordert. Zweitens, die Überredungskunst im Bereich der Werbung bedient sich unterschiedlicher Mittel, um ihr Ziel zu erreichen. Der unbekannte Lehrer, der uns an Diognet hinterlassen hat, sieht darin mehrere Register seiner rhetorischen Fähigkeit. In dem kleinen Abschnitt, den wir heute betrachtet haben, wirbt er für den christlichen Glauben mit dem nach wie vor aktuellen Glücksmotiv, dessen Attraktivität für jeden Leser außer Frage steht. Das zweite Motiv, die Nachahmung Gottes, weist auf den eigentlichen Kreis seiner Adressaten hin. Es sind die Gebildeten, denen das platonische Mimesis-Motiv nicht fremd war. Drittens, es wäre nicht verkehrt, von einer gelungenen Werbungsstrategie zu sprechen, wenn an Diognet als kleines Kapitel der christlichen Propaganda im 2. Jahrhundert gesehen wird. Aber es wäre nicht richtig, darin vordergründig die Anwendung einer Taktik oder Strategie zu finden. Richtiger dürfte die Ansicht sein, dass der Verfasser, der auch zu den Gebildeten gehört, in der Verbindung beider Motive etwas aus seiner eigenen christlichen Erfahrung artikuliert und damit zugleich seine Zeitgenossen den Weg zur christlichen Identität öffnet, ohne den eigenen Ort in der Gesellschaft zu leugnen. Zwei Schlussbemerkungen. Jeder der drei behandelten Autoren bzw. Texte ist ein Beispiel für das Zusammenspiel von Glauben und Überlieferung im Rahmen eines kulturellen Horizontes. Bei Gelsos ging es in seine Realitätslogos und die Verteidigung der damals bestehenden Kultur und der Berufung auf die alte klassische Überlieferung vor der als Gefährdung empfundenen christlichen Präsenz in der Gesellschaft. Mit der gleichen Entschiedenheit verteidigt Origenes in seiner Contra Celsum den christlichen Glauben als Ausdruck der einzigen, alles umfassenden Wahrheit. Für beide bedeutet die Überlieferung viel mehr als Bewahrung des Überkommenen. Die Überlieferung war vielmehr die tragende Kraft, welche die Bewältigung der Probleme in der Gegenwart ermöglichte, auch wenn dies in diesem Fall zu ganz konkreten Handlungen führte. Diognet nimmt anerkannte Motive der damaligen Kultur auf und gibt ihnen einen unverkennbaren christlichen Inhalt. Der Diskurs der Theologie hat immer einen Standort in der Gesellschaft und spiegelt eine Kultur wider. Zweitens, christliche Theologie wird nie darauf verzichten dürfen, einen so weit wie möglich ernstzunehmenden Diskurs zu formulieren, der den Inhalt des Glaubens zur Sprache bringt. Die Mahnung des ersten Petrusbriefes, seid stets bereit, jeden Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt, behält volle Gültigkeit. Und dennoch erinnert uns die Schrift an Diognet, dass es eine andere Form gibt, den fernen Gott, den Gott, den kein Mensch je gesehen hat, in unsere Welt zu bezeugen. Und zwar durch die Imitatio Dei, der Nachahmung seiner Güte durch konkreten Taten, ohne Wort. Fragen gehören eigentlich nicht zu den Schlussbemerkungen. Trotzdem stelle ich eine einzige Frage, die man in der heutigen Tagung nicht verdrängen darf und auch wohl im Sinne von Noel Brooks. Wie soll der Diskurs christliche Theologie heute gestaltet werden, sodass er von einer lebendigen Überlieferung getragen, den wahren Glauben verkündet und sich in unsere Kultur Gehör verschafft? Ich danke Ihnen.
Sie hörten einen Podcast des Arbeitsbereiches Neutestamentliche Literatur und Exegese der Universität Freiburg.